In der heutigen Dental Late Night Show sprechen Dr. Stefan Helker und ich über die Eröffnung seiner Klinik. Und das nicht nur so ein bisschen Blabla, sondern wirklich von Anfang bis zum Ende. Wie hat es angefangen? Wie hat er sich das Objekt ausgesucht? Wie hat er das Objekt finanziert? Wie hat er das Objekt später nachfinanzieren müssen? Er sagt, wie viel Eigenkapital er reingibt, wie viel das insgesamt gekostet hat, welche Feste man auf dem Weg bis zum ersten Patienten machen sollte. Wir sprechen über die Notwendigkeit eines Richtfestes, über die Eröffnungsfeier, über den Tag der offenen Tür und auch über die Kickoff-Woche, die dazwischen liegt. Er bewertet, was das alles A gekostet hat und B aus seiner Sicht für einen Wert gebracht hat. Und wir gehen sehr tief in die Learnings rein über Erfolge, aber auch über Misserfolge sprechen wir. Es ist eine brutal ehrliche Folge mit einem sehr, sehr gut aufgelegten Stefan Helker, der jetzt diesen Stress ein klein wenig hinter sich gelassen hat. Diese Folge haben wir aufgenommen am Pfingstmontag. Ja, Pfingstmontag, wir haben keinen anderen Tag gefunden, ist schon live. Wir kommen hier nochmal beim Praxisflüsterer Podcast. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und viel Spaß beim Zuhören. Bei dir ist es momentan wirklich, also ich glaube, diese Phase wirst du ja hoffentlich nicht nochmal haben, ne?
Man weiß es nicht, aber das ist auf jeden Fall die krasseste Phase, die ich bis jetzt in meinem Leben hatte. Und ich hatte ja schon nicht vorher irgendwie ein ruhiges Leben oder so, ne? Auch das Bauen und so, das war jetzt auch schon stressig. Und davor haben wir auch schon viel gemacht und auch viel Marketing und so nebenbei und zweite Praxis, zweiter Standort. Aber das hat jetzt natürlich nochmal alles gesprengt. Und genau deswegen habe ich ja mit dir zusammen überlegt, was machen wir heute? Und ich glaube, jetzt nach der Eröffnung habe ich ganz, ganz viel, was ich vielleicht teilen kann, was vielen da draußen, die vielleicht auch in so einer Phase der Neugründung, Expansion, großen Veränderungen, also alle, die irgendwie ein großes Projekt entweder vor der Brust haben oder gerade mittendrin sind und die vielleicht auch ein bisschen mentalen Beistand brauchen oder vielleicht auch so dieses, ich bin nicht allein mit dem Ganzen, was da um mich rum passiert, ist diese Folge, glaube ich, mega spannend und auch vielleicht die, die noch nicht so weit sind, aber vielleicht drüber nachdenken, was Neues zu machen, sich selbstständig zu machen, ein Projekt zu machen, ist diese Folge heute, glaube ich, unglaublich wertvoll.
Ja, das denke ich auch. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass wir diese Sachen mal aufarbeiten, denn schlussendlich muss man ja sagen, gilt das ja im übertragenen Sinne für jede Praxis Neugründung auf einer grünen Fläche. Das heißt, wo ich entweder ein Gebäude durchsaniere, neu saniere oder ein Gebäude neu baue oder ein Gebäude neu beziehe. Es sind ja immer ähnliche Steps. Und wir haben uns so ein bisschen zurechtgelegt, dass wir vom Allgemeinen zum Speziellen gehen. Das heißt, erstmal so ein bisschen, wie kann man es machen und wie hast du es gemacht und wie deine Learnings draus sind. Und ich glaube, die Gewürze hierbei oder das besonders Feurige hierbei ist, dass die Eindrücke von dir mit deinem Team brutal frisch sind. Ne? Du sprichst jetzt nicht über etwas, was du vor 23 Jahren mal gesehen hast, wo die Vergangenheit verschwommen ist, sondern wie es heutzutage ist. Ne? Also wie es jetzt gerade passiert ist. Ne?
Ja, und ich habe drei Stufen. Ne? Ich habe einmal vor 10 Jahren die kleine Übernahme der Praxis meiner Mutter, dann mit dem konsekutiven Umbau, also von 140 auf 200 Quadratmetern. Dann kann ich das Ganze vergleichen mit der Praxisübernahme in Plettenberg, auch mit Ausbau von 200 auf 300 Quadratmeter und jetzt nochmal auf knapp 400 oder so 380. Und dann eben den Bau der Klinik mit den 3600 Quadratmetern Gebäude. Ich kann relativ genau sagen, was hat sich von dem Kleinen ins Mittlere, ins Große verändert, was ist gleich geblieben, welche Steps sind immer gleich und wo sind die Unterschiede? Und ich glaube, dass das super, super wertvoll ist, weil ich kann sagen, dass was im Kleinen gilt, nicht unbedingt im Großen gilt, aber ein paar Sachen halt schon. Und deswegen, ich habe so mal die 5 Learnings rausgesucht, die ich jetzt so aus den letzten 3 Jahren habe, weil 2 von den 3 Projekten waren ja in den letzten 3 Jahren, nur die erste Übernahme von meiner Mutter damals, die schon 10 Jahre her. Aber ich glaube, dass die größten Learnings sind jetzt wirklich aus diesem Großprojekt, weil, ja, beim nächsten Mal bin ich viel, 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 viel schlauer. Also ich dachte schon, ich bin ein smartes Kerlchen, aber ja, das, was mich so in den letzten 3 Jahren ereilt hat, hat mir gezeigt, wie wenig ich eigentlich wusste.
Es ist immer wieder, finde ich, sehr, sehr spannend, überhaupt festzustellen, wie sehr man drauf bedacht ist, möglichst die Downside, also die Fehler zu verhindern und dort alles klar zu machen und auch möglichst viel Spielraum zu lassen für eine Upside. Und dann ist der Fehler und der Teufel immer wieder im Detail und immer wieder gibt es Dinge, wo man nicht mal ansatzweise dran denkt, wenn man das nicht schon irgendwie etliche Male durch hat. Und ich glaube, da bist du wirklich nicht der Einzige und ja, mit Sicherheit nicht der Letzte. Und insofern würde ich sagen, fangen wir einfach mal an.
Das passt ja auch zum ersten Learning. Das ist ja jetzt eine richtig gute Überleitung gewesen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und These 1 ist, plane, was du willst. Es kommt sowieso anders.
Okay, genau. Also im Großen und Ganzen haben wir angefangen, im Jahr 2019 uns zum ersten Mal mit diesem Gedanken zu befassen, was Größeres zu machen. Da ging es noch gar nicht darum, die Denta One Clinic zu bauen, sondern du startest irgendwie im Kopf. Du startest irgendwie mit einer inneren Unruhe. Das heißt, du merkst, mit dem jetzigen Projekt geht es entweder nicht so richtig weiter oder es geht nicht in dem Maße weiter, wie du es gerne hättest. Also das heißt, du bist eigentlich, du hast einen inneren Standard und der wird nicht mehr erfüllt. Also egal, ob es jetzt für Qualität ist, Quantität, für dein Leben, für das, was du mit deinem Leben anfangen willst, für das, was du vielleicht an Impact auch machen möchtest in der Branche oder für dein Umfeld, wie auch immer. Und dann suchst du irgendwann nach Wegen. Also du fängst an, nach draußen zu gucken. Du guckst dann, gibt es irgendwo eine Möglichkeit, eventuell in den eigenen Räumlichkeiten was zu erweitern. Das war das Erste, was ich da geprüft habe. Und das war halt super begrenzt. Meine Eltern wohnen da noch oben in dem Wohnhaus. Da habe ich mit denen geredet. Die wollten auch nicht rausziehen. Also war das da relativ schnell vom Tisch. Und dann haben wir uns eigentlich dann schon relativ schnell nach außen gewandt. Und ich muss echt sagen, was ich jetzt hier so erzähle, habe ich noch nie erzählt. Am Anfang guckst du wirklich wild rum. Ne, du guckst jetzt, nebenan ist ein Grundstück frei. Dann guckst du irgendwo, ich habe in Dortmund geguckt. Ne, in Dortmund, Superstadt, da hätte man auch was machen können. Da waren wir schon relativ weit sogar in den Verhandlungen, haben uns da Sachen angeguckt. Und dann haben wir irgendwann, nachdem wir so 3, 4, 5 Projekte so ein bisschen anentwickelt haben, du fängst dann an, so eine Idee zuzulassen und irgendwann malst du Räume auf so einen Grundriss drauf und guckst so, könntest du das da verwirklichen, was du da verwirklichen willst? Und dann entweder passen gewisse Komponenten, ist ja auch Preis, ist ja auch Lage, ist ja auch vielleicht auch überhaupt die Möglichkeit, das zu kriegen, ja, dass das auf dem Markt ist, heißt ja nur lange nicht, dass du es kriegst. Kann ja auch sein, dass jemand anderes das kriegt. Und dann 2020 im Sommer war dann da dieses Grundstück am Westring. Da sind wir erstmal hingefahren und dann, ich weiß nicht, ob du das alte Gebäude kennst, ultra runtergeranztes Gebäude oder von dem Video vielleicht, ne? Mit Matratzenkonkord drin und mit Sozialkaufhaus. Und du brauchst es halt richtig viel Fantasie, um dir zu überlegen, dass da vielleicht mal eine moderne Zahnklinik reinkommen könnte. Ich habe die Grundrisse gesehen. Im Grundriss war es eigentlich ganz gut, weil da konntest du dir eigentlich Räume einzeichnen und dann mussten die Architekten dann irgendwann eigentlich auch sagen, okay, geht das überhaupt? Haben wir Bausubstanz geprüft? Haben wir Statik geprüft? Kann man noch ein Geschoss draufsetzen? Und als die Dinge dann, sag ich mal, geklärt waren, gab es so einen ersten Entwurf und dann gab es so ein erstes 3D-Rendering. Ich habe dann gesagt, ich möchte viel Glas, wir wollen da irgendwie eine Aluminiumbebänderung haben. Und dann gab es dieses allererste Rendering, was uns so 2, 3 Jahre auch in unserem Marketing so ein bisschen begleitet hat. Ja, und dann kommt dieser erste Entscheidungsprozess eigentlich, weil davor, klar, da gibst du schon ein bisschen Geld aus und so, musst ein paar Architekten für eine Entwurfsplanung und so, da gibst du einen 5-stelligen Betrag aus, da bist du noch nicht so 100%ig committed. Klar, da bist du schon so ein bisschen drin, aber der eigentliche Moment, und vielleicht zeigst du das Bild nochmal, wo es den größten Sprung gibt von der Wahrscheinlichkeit, dass du es am Ende durchziehst, also von 0% bis 100%, wo du eröffnest, ist der Moment, wo du die Unterschrift drunter setzt unter den Vertrag des Gebäudes oder des Grundstücks. Das ist wirklich der Moment, ne, den wir da jetzt gerade sehen. Weil wir haben das ja alles mit Building the Clinic mitdokumentiert. Und ich würde sagen, in diesem Moment ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es machen, von 30 auf 60-70% gestiegen. Ich würde noch weit nicht sagen bei 100. Da kamen noch so viele Sachen, wo es hätte scheitern können. Aber das war der Moment, glaube ich, wenn es einen Moment gibt, und ich finde, den gibt es nicht, weil das ist ja die These, ne? Es gibt ja wirklich, also kommt gleich noch diesen einen Moment, wo du sagst, jetzt ist alles fertig und entschieden. Aber das war der Moment, wo du dich eigentlich committest. Das ist wie der Antrag, wenn du heiraten möchtest, ne? Wo du sagst, okay, ich commit mich jetzt. Und da war da natürlich auch ein finanzielles Investor hinter, das Grundstück zu kaufen. Und wenn du das Grundstück hast, dann wirst du das wahrscheinlich auch bebauen, ne? Und dann folgte das Ganze so dem Bauantrag, also die Unterschrift unter dem Vertrag, glaube ich, Ende 2020 nach der Machbarkeitsstudie. Und dann haben wir den Bauantrag eingereicht im April 21.
Stefan, lass mich nochmal eine Frage stellen. Dieses Gebäude, waren da mehrere Bieter drauf? Also musstest du dich, das war ja noch die Niedrigzinsphase, die Hochkaufphase, jeder wollte irgendwie Betongold haben. Musstest du dich da gegen jemand anderen durchsetzen? Gab es da Konkurrenten oder war das so, ich sag mal so, weit weg damals, dass du der einzige Bieter warst?
Also, wir reden über Herne. Wir reden über ein Gebäude aus den 70er, 80er Jahren, höchst sanierungsbedürftig. Das heißt, wenn du da was machen wolltest, musstest du quasi das machen, was ich gemacht habe. Also komplett kernsanieren, neu bebauen. Und zu dem Zeitpunkt, das war schon so die Phase Corona, ne? Also Corona hat schon zugeschlagen gehabt. Dann kam so langsam, Inflation kam noch nicht, aber das war eigentlich schon so die Phase, wo die Leute gesagt haben, oh, halten wir mal lieber das Geld ein bisschen zusammen. Und in Herne gab es da keinen Investor, der unbedingt dort dieses Grundstück haben wollte. Also von daher war ich der einzige Bieter auf das Grundstück. Ich kannte den damaligen Makler da auch noch ein bisschen. Und von daher, das war gar nicht so der große Punkt. Der große Punkt war dann dieses riesengroße Commitment, weil das Initialprojekt, was wir erst machen wollten, das hatte so 1000, 1400 Quadratmeter. Und mit dem Grundstück war das dann mal eben 2x. Ne, da, wo wir dann gesagt haben, boah krass, wenn wir das jetzt machen, dann müssen wir uns nochmal ein ganz anderes Konzept überlegen. Da kam dann das mit Fitnessstudio und mit Videocontentstudio und die Marketingagentur reinholen. Das sind so Gedanken, die dann erst entstanden sind. Vorher sollte das einfach nur eine sehr, sehr große, sehr moderne Zahnarztpraxis werden, mit vielleicht noch einem Übernachtungscharakter, aber bei weitem nicht jetzt das, was wir jetzt gebaut haben. Und da musstest du dann erstmal schlucken und da mussten wir erstmal eine Kalkulation machen. Da erzähle ich ja gleich nochmal was bei der zweiten oder dritten Learning zu. Aber die erste Kalkulation, die wir dann gemacht haben, da mussten wir damit noch zur Bank, ne? Bevor wir dann wirklich gesagt haben, okay, wir kaufen das Grundstück. Dann gab es eine Kalkulation, Machbarkeitsstudie, wie das so ist. War ja auch nicht ein Allerweltsinvestment, sondern auch die Deutsche Bank, die das dann am Ende finanziert hat, hat das ziemlich genau geprüft, weil am Ende wurde das, ich glaube, das darf ich sagen, das zweitgrößte Investment, was die Deutsche Bank im Health-Sektor jemals gemacht hat, ne? Und ja, dann im April 21 haben wir dann den Bauantrag eingereicht. Und dann war so ein bisschen Pause, weil der Bauantrag länger gebraucht hat, als wir eigentlich gedacht haben. Der hat dann ein Jahr fast gebraucht, entgegen der Aussagen der Stadt, die gesagt haben, so 3 bis 6 Monate, dann ist das Ding durch. Und dann im April 22 haben wir die Baugenehmigung bekommen. Das heißt, Baustart war dann im Sommer 22, dann war erstmal Abriss. Dann ging das erstmal los, das ganze Gebäude runterzureißen. Da haben wir noch Räume gefunden, die von denen keiner was gewusst hat. Und dann auch noch mal ein bisschen umplanen. Und das Richtfest, das war dann im Winter von 22 auf 23. Da war dann sozusagen gerade mal so das Dach drauf, aber auch nur auf einem Gebäudeteil, das andere war noch gar nicht drauf. Das Richtfest wird meines Erachtens total überschätzt, weil das Richtfest ist wie so eine Art, du musst dir einen Termin aussuchen, wo du irgendwie mal so ein Zwischending feierst. Ich glaube, das ist, um dich irgendwie so über den Berg zu bringen. Das Richtfest war im Nachgang nix. Also es war irgendwie, okay, wir haben uns zum ersten Mal im Gebäude getroffen, haben zum ersten Mal was im Gebäude gemacht, aber das hätte auch einen Monat später, einen Monat früher sein können. Am Ende war es egal.
Ich halte es auch für insgesamt, mindestens in der Reihe der hier aufgeführten Sachen, halte ich das für eigentlich nicht erwähnenswert und nicht machenswert. Man macht ein Richtfest schlussendlich für den Handwerker, für die Gewerke. Ich glaube, der Polier oder der Zimmermann, der schlägt das immer an und so weiter. Ich glaube, das kann man ganz kleinen Rahmen halten. Da braucht man keinen großen Aufriss machen. Das Geld kann man sich sparen und dann lieber zurücklegen, um in den nächsten Punkten so richtig zuzuschlagen.
Also für uns war es eine Promotion, das muss man schon sagen, weil ab einer gewissen Größe, wahrscheinlich auch in Relation zu der Stadt, wo du bist. Ich glaube, wenn das jetzt, sag ich mal, in Berlin gewesen wäre, wäre wahrscheinlich der Oberbürgermeister nicht gekommen. Aber in Herne war das dann schon sowas, wo der Oberbürgermeister gekommen ist. Wir haben Zeitungsartikel gehabt. Wir haben das dann auch genutzt, um so ein bisschen zum ersten Mal auch so richtig, bei Bauantragsgenehmigungen war, glaube ich, auch schon irgendwas in der Zeitung. Aber wir haben das dann genutzt, um dann einfach nochmal ein bisschen Promotion auch zu machen. Wobei das dann wirklich so weit vorne, das merkt sich kaum jemand, das ist so ein bisschen Branding. Am Ende des Tages ging es dann erst richtig los und dann fing auch richtig die Arbeit an. Ne? Also im Abriss, da machst du noch nicht viel als Bauherr. Da guckst du, dass keine schlimmen Sachen passieren. So richtig gefordert wirst du als Bauherr eigentlich erst, wenn der Trockenbau anfängt. Weil ab da werden Tatsachen geschaffen, die, wenn sie nicht richtig sind, dir später richtig krass auf die Füße fallen. Und das war dann irgendwann so im Sommer 23, wo wir dann wirklich angefangen haben, die Wände hinzustellen. Und dann kommt der Elektro-Teil und der TGA-Teil. Und das ist der meines Erachtens der stressigste ist, dass du guckst, wo kommen die ganzen Steckdosen hin, funktioniert die ganze Verschaltung. Wir haben morgen wahrscheinlich erst Klima im Gebäude. Ja, also und das, obwohl wir schon eine Woche jetzt behandeln. Also die TGA-Gewerke, also technische Gebäudeausstattung, das ist mit das Kritischste, muss ich sagen, weil diese Gewerke auch noch weit in deinen Betrieb rein am Werkeln sind und damit musst du halt rechnen. Das heißt, auch selbst der Eröffnungstermin ist nicht der Termin, wo der Bau abgeschlossen ist, in der Regel zumindest nicht. Ansonsten hast du viel Zeit verschwendet, weil du kannst schon vorher gewisse Dinge tun, ne? Und gerade bei uns, jeder Monat, jede Woche, wo das Gebäude nicht genutzt wird und schon genutzt werden könnte, ist natürlich extremes Geld verbrennen, ne? Man muss ungefähr damit rechnen, dass das Gebäude ungefähr 1 Million im Jahr an Tilgungskosten verschlingt und dann noch Betriebskosten. Jeden Monat, den du wartest, zahlst du Bereitstellungszinsen und machst keinen Umsatz. Und dementsprechend ist es immer gut, so in das Ding schon so rein zu behandeln. Ne? Die Einweihungsfeier, die war ja bei uns sozusagen ganz, ganz nah an dem Tag der offenen Tür. Also wir haben das ja getrennt. Ich weiß nicht, ob das bei einer kleinen Praxis unbedingt notwendig ist, die Einweihungsfeier und den Tag der offenen Tür zu trennen. Bei uns ist es nochmal was Besonderes, weil wir haben natürlich ein sehr, sehr weites Netzwerk, auch durch Denta One Media und durch unsere B2B-Beziehungen. Deswegen war bei uns die Einweihungsfeier eine Invite-Only-Feier und es waren trotzdem über 300 Leute da. Du warst ja auch da und das hätte man mit dem Tag der offenen Tür nicht mischen können, weil ansonsten hätten sich Patienten mit dem ganzen, sag ich mal, Business-Volk und mit den Handwerkern vermischt. Ich fand, das war bei uns schwierig, wenn du jetzt ganz neu gründest auf der grünen Wiese. Ich glaube, da kannst du es auch in einem machen, theoretisch. Ich glaube, je größer du wirst, umso eher würde ich es trennen. Und dann der Tag der offenen Tür, das war eigentlich für das Business der wichtigere Tag, weil dort hast du dich zum ersten Mal den Leuten präsentiert. Die Leute haben sich deine Räumlichkeiten angeguckt. Da waren, glaube ich, so 600 bis 800 Leute da, über den ganzen Tag verteilt. Und es haben Dutzende Leute natürlich Termine mitgenommen. Bei uns ist natürlich auch viel im Vorhinein schon gelaufen. Aber ich glaube, für eine normale Praxis, die wirklich zum Beispiel in einem Ort neu eröffnet, ist das ein sehr, sehr wichtiger Tag. Denn das stellt die Weichen darüber, was im Dorf, in der Stadt über deine Praxis so erzählt wird. Ne? Da kannst du ein richtig gutes Gesicht zeigen oder du kannst, wenn du organisatorisch da schlecht warst, dann bist du schnell derjenige, der es nicht hingekriegt hat, glaube ich.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialogue. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichem Wissen erfolgreich führen? Der Management-Lehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als 10 Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden. War euer Budget für die Einweihungsfeier und für den Tag der offenen Tür ungefähr gleich? Oder wenn du da mal die Bücher offenlegst, was hat das eine und was hat das andere gekostet?
Obwohl der Tag der offenen Tür wichtiger ist, war das Verhältnis der Kosten genau umgekehrt. Also wir haben knapp 40.000 Euro für die Einweihungsfeier an Budget gehabt, gut 10.000 Euro für den Tag der offenen Tür. Weil der Tag der offenen Tür, da geht es nicht darum, einen geilen DJ zu haben, da geht es nicht darum, einen riesen Tamtam zu machen. Wir hatten ja auch ein Feuerwerk auf der Eröffnungsfeier, Catering und warmes Essen. Das hatten wir nicht. Dafür hatten wir eine viel höhere Manpower, also die Opportunitätskosten der Leute. Und alle haben ja gefeiert bei der Eröffnungsfeier. Also da waren auch die Mitarbeiter, waren Gäste und haben sich bedienen lassen. Auf dem Tag der offenen Tür war es anders. Da waren wir alle Dienstleister. Das heißt, wir hatten eigentlich 40 Dienstleister da oder 50. Aber nicht so viel an Kosten für andere Dienstleister und für Essen und Trinken. Also von daher, die Kosten waren auf der Ausgabenseite sehr viel höher auf der Eröffnungsfeier, aber auf der Manpower-Seite waren wir viel präsenter am Tag der offenen Tür. Also insgesamt war das Budget 50.000 für beide Events.
Also ich war erstaunt darüber bei der Eröffnungsfeier. Ich glaube, da waren 4 Getränkestände, 4 oder 5. Und ein Daueressensstand und nachher gab es da noch gekettetes Buffet und noch so ein Flying Buffet zwischendurch. Das ist schon brutal aufwendig. Ne? Da sieht man schon, dass da pro Person ein Huni drauf geht, plus Feuerwerk. Ne? Das heißt, jeder eingeladene Gast, auch jeder eingeladene Gast, der nicht gekommen ist, für den hast du einen Hunderter hingelegt oder ihren Hunderter hingelegt. Ne? Also das konntest du so durchfliegen sehen. Ne? Ich meine, okay, Feuerwerk kann man so nicht verteilen, aber das war schon eine ganze Menge Geld und das ist auch sehr, sehr teuer.
Das Feuerwerk war ein Geschenk von einer Patientin. Die Ustomed-Bar haben wir auch von Ustomed geschenkt bekommen. Also es waren noch ein paar Sachen, die haben wir gar nicht bezahlt. Ne? Also muss man auch nochmal sagen, weil wir einfach ein gutes Netzwerk haben und die Leute da auch noch was dabei geben wollten und dazugeben wollten.
Ja gut, aber was teuer ist, ist ja das Catering und selbst wenn dieser kleine Getränkestand von Ustomed für Omo war, bist du immer noch bei 95 Euro pro Person. Ne?
Ja, ja. Und unsere Wein- und Sektbar und unsere Shampoos-Bar, die haben wir auch selber geschmissen. Ne? Also da haben wir auch keinen externen Dienstleister gehabt. Also wir haben noch ein bisschen smart sogar agiert. Wenn du das alles komplett outgesourced hättest, hättest du wahrscheinlich sogar 140, 150 Euro pro Person bezahlt.
Ja, das ist Wahnsinn. Okay, das muss man mal ins Verhältnis setzen, dass, wenn man so will, den Baukosten, ich meine, wenn du jetzt ein Learning für eine zu gründende Praxis oder wenn wir jetzt mal unsere jungen Kolleginnen und Kollegen da mal mithelfen wollen, dann was ist das Gesamtbudget? Ich glaube, das hast du in irgendeiner Building the Clinic-Folge mal gesagt und wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du es wiederholen willst. Ich wüsste es, aber ich will dir da nicht vorweggreifen. Aber dass wir da nochmal den Quotienten bilden, wie viel du für diese Feiern ausgibst, wie viel Prozent das von der Gesamtsumme ist, dass wir das mal vielleicht als kleinen Indikator hier mit reinwerfen.
Ja, das sind ja gerade mal 0,3% ungefähr. Also für beide Feiern. Also das ist, glaube ich, noch in einem guten Rahmen. Ich glaube, wenn du kleiner bist, ist der Rahmen sogar ein bisschen höher. Also ich glaube nicht, dass du, wenn du 1 Million ausgibst, nur 3.000 Euro für deine gesamte Feier ausgeben solltest. Das ist ein bisschen wenig. Also ich glaube, dass du da sogar eher so vielleicht 0,5-1% ausgeben würdest.
Ja, aber fair enough. Ich glaube nicht, dass viele mehr als 3.000-5.000 Euro ausgeben für ihre Einweihungsfeier. Das glaube ich nicht.
Okay, aber dann passt es ja vom Budget her.
Also in dem Rahmen, ich glaube, das passt, ja. Das heißt, wenn du das als Budget nimmst, ich würde das schon unterschreiben, dass du bei 0,2-0,5 von deinen Gesamtbaukosten liegst, das haut hin. Also meines Erachtens ist das eine valide Summe, da bist du mittendrin. Aber wenn du das mal so siehst mit deinen 16, 18 Millionen, oder ich will gar nicht vorweggreifen, gehen wir mal weiter entlang der Chronologie.
Genau, dann hast du deine tolle Eröffnungsfeier und dann, ja, dann geht's halt los, ne? Das heißt, du hast dann irgendwann diesen ersten Behandlungstag. Wir hatten ja sogar noch eine Zwischenstufe. Wir hatten ja unsere Kick-Off-Woche. Und die würde ich auch nie wieder missen wollen. Also ich würde sowas immer machen, gerade in der Greenfield-Gründung. Wenn du ein komplett neues Team zusammenstellst, brauchst du Kultur. Du musst von Anfang an es schaffen, dass die Leute eine Connection miteinander aufbauen. Und wir haben eine Woche komplett die alte Praxis zugemacht in der Steinstraße. Und die neue Praxis noch nicht aufgemacht und haben 5 Tage gemeinsam verbracht mit externen Coaches, mit internen Workshops und haben gemeinsam die Klinik eingerichtet, ausgestattet und mehr oder weniger Probe gelaufen oder Proben laufen lassen. Und selbst das war im Nachgang knapp. Also gut, bei uns war es jetzt wirklich ein krasser, krasser, krasser Change und riesig, riesig, riesig groß. Aber die Woche, die ist echt gut investiert, glaube ich, weil die Leute haben sich kennengelernt, die Leute haben das Gebäude ein bisschen kennengelernt. Und wir haben uns nochmal in den wichtigsten Dingen, weil wir haben auch ein Konzept uns ausgedacht. Also jeder Gründer hat ja hoffentlich ein Konzept. Also vielleicht bei einer Übernahme ist das ein bisschen einfacher. Da führt man erstmal weiter und macht dann Evolution statt Revolution. Aber wenn du Greenfield gründest, heutzutage, vor allem in der Großstadt, und du hast kein Konzept, wird es schwierig. Und wie soll das Konzept funktionieren, wenn du den Leuten dieses Konzept nicht nahe bringst? Und nahe bringen kannst du es ja nur, indem du den Leuten über Zeit, indem du ihnen die Informationen entweder 1:1 oder in so einem Seminar, da haben wir auch ganz toll unseren Seminarraum nutzen können, dass du denen das nahe bringst und sagst, was wollen wir denn wirklich tun in den nächsten 1-2 Jahren, um unser Konzept halt zum Leben zu erwecken und vielleicht ein USP zu entwickeln, sodass die Praxis erfolgreich wird. Und für mich war das einer der tollsten Wochen, die ich je verbringen durfte, weil ich einfach gesehen habe, wie sich Dynamiken entwickeln. Ich habe ein sehr gutes Gespür dafür bekommen, wer ist introvertiert, wer ist extrovertiert, wer möchte Verantwortung übernehmen, wer ist eher im Hintergrund. Und du als CEO deiner Company und vor allem die Führungskräfte, die du vielleicht hast, sollten sehr genau die Dynamiken beobachten, weil die kriegen super wertvolle Informationen über das, was in den ersten Wochen in der Behandlung wahrscheinlich abgehen wird.
Wie war das Setup für diese Woche? Wie hast du die geplant?
Wir hatten 5 Tage geplant, 2 Tage davon mit externen Coaches. Ein Coach war für das Thema Servicekultur, weil wir haben ja diesen Claim Zahnmedizin neu erleben. Da war eine Coachin, also ein weiblicher Coach, der aus der Hotellerie kommt, aus der 5-Sterne-Hotellerie und hat dann in einem der war übrigens schon vorher da, also der hat auch schon mit den Teams vor Workshops gemacht in den einzelnen Departments wie Empfang, Callcenter und Behandlung. Und dann waren wir alle noch mal einmal zusammen und haben einen Tag wirklich über das Thema, wie wollen wir demnächst mit unseren Patienten umgehen, gemacht. Der zweite Tag war zum Thema Patientenkommunikation eher so in Richtung, wie verkaufe ich meine Dienstleistung richtig, wie argumentiere ich, wenn die Leute sagen, ja, das ist mir zu teuer, wie bringe ich den Wert meiner Dienstleistung in den Kopf des Gegenübers. Ein dritter Tag war dann das Thema Dentalfotografie, dass wir einmal zeigen, wie man mit der dentalen Fotografie umgeht. Den Rest des Tages habe ich dann gemacht zu unseren internen Core Values, zu unseren Frameworks, also wie machen wir das Thema Wachstum, wie machen wir das Thema Führung, welche Tools benutzen wir, warum arbeiten wir mit Zielen, was bedeutet Verantwortung, was bedeutet eine sogenannte OJR, also eine ergebnisorientierte Aufgabenbeschreibung oder Job Results, dass die Leute lernen, wie ticken wir. Also was sind bei uns, oder Medikit erklärt, also unsere wichtigsten Sachen, die Infrastruktur des Unternehmens. Ein vierter Tag war wirklich dann einräumen, aufräumen, sauber machen, Gebäude kennenlernen. Und der fünfte Tag, das war aber der allererste Tag, der war kennenlernen. Da haben wir wirklich uns einmal kennengelernt, uns gegenseitig vorgestellt. Und an jedem Abend haben wir immer eine andere Aktivität zusammen gemacht. Wir haben einmal gegrillt, wir haben einmal gekocht, wir haben einmal einen Film geguckt, einmal war Fußball abends gucken und einmal war im Gym gemeinsam trainieren, also in unserem Fitnessstudio, sodass wir dann so einen bunten Tag hatten.
Wie viele Leute wart ihr insgesamt?
Knapp 50.
Okay. Wie viele Leute aus der alten Praxis waren dabei?
Bisschen mehr als die Hälfte. Also ich würde sagen, wir haben uns knapp verdoppelt. Also eigentlich haben wir uns verdoppelt, aber es gibt ein paar Leute, die fangen jetzt zum 1.6. an und ein paar, die fangen jetzt zum 1.7. an. Also würde ich sagen, so 26 Bestand und vielleicht nochmal 22 bis 24 neue.
Wie viel Geld hast du ausgegeben für diese Coaches, für all das, für das Training, für sozusagen alles, ich sag mal so diese Soft-Faktoren versus die ja baulichen, harten Faktoren?
Also die größeren Kosten sind natürlich die Opportunitätskosten, noch nicht behandelt zu haben, weil jeder Tag, den du nicht behandelst, ist deutlich fünfstellig. Die Coaches sind dagegen eigentlich günstig, also zwischen 3.000 und 4.000 pro Tag. Dann haben wir viel intern gecoacht, weil wir haben über die Denta One Media mit Alex und mit mir und mit unseren Social Media Leuten, da brauchten wir keine externen Coaches. Aber in der Zeit hätten die natürlich auch externe Kunden machen können. Also von daher, ich würde sagen, Opportunitätskosten von bestimmt 50.000 Euro, wenn wir in der Zeit auch behandelt hätten. Aber die Coaches an sich vielleicht 10 bis 12.
Okay, nee, cool. Und dann war jetzt die Woche vorbei. Sagen wir mal, der Einfachheit halber, es war Montag bis Freitag, Wochenende, und jetzt haben wir wieder Montag. Was ist jetzt?
Am Montag war dann der Tag der offenen Tür. Also wir haben quasi Eröffnungsevent gehabt, Kickoff-Woche. Eigentlich war Montag bis Samstag, weil Donnerstag war Feiertag. Die Leute sind auch am Samstag gekommen. Sonntag Pause, Montag Tag der offenen Tür und Dienstag war dann erster Behandlungstag. Also so war die echte Chronologie. Der Tag der offenen Tür ging dann so bis 19, 20 Uhr. Ja, und dann haben wir um 6 Uhr morgens die Klinik aufgemacht und haben die ersten Patienten empfangen und haben am ersten Tag auch schon direkt, ich glaube, 110, 115 Patienten gehabt. Also schon echt krass, weil wenn man so überlegt, im Implantatzentrum Herne hatten wir immer so 80 Patienten. Jetzt haben wir plötzlich anstatt 5 oder 4 Behandler plus einen Ausbildungsassistenten, den Niklas, der ja nur so ein bisschen mitbehandelt hat die ersten Monate, haben wir plötzlich 8. Wir haben extra nicht so extrem eng einbestellt, weil wir wussten, wir brauchen ein bisschen mehr Puffer für die Prozesse. Trotzdem gab es sofort einen ersten Engpass, ne? Und der Engpass waren nicht die Zimmer, der Engpass waren nicht die Behandler, der Engpass waren nicht die Behandlungen an sich, sondern der Engpass war das Callcenter. Das ist richtig krass. Wir haben eine Software, die heißt AirCall. Und in AirCall können wir genau sehen, wie viel Prozent der Anrufe haben wir angenommen, wie viel haben wir verpasst, wie lange waren die Leute durchschnittlich in der Warteschleife, wie viele haben in der Warteschleife aufgelegt, wie viele haben aufgelegt, weil sie gar nicht erst, weil kein Agent zur Verfügung war, wie viele haben in den ersten 10 Sekunden aufgelegt. Und rausgekommen ist, dass wir in der ersten Woche 50% der Anrufe verpasst haben, weil meistens jemand einfach schon geredet hat, und zwar eine Person, die Vollzeit im Callcenter war und die andere Person dann in der Warteschleife irgendwann aufgegeben hat und aufgelegt hat. Ein Drittel von denen haben dann später angerufen, aber 2 Drittel von denen, die wir eben beim ersten Mal nicht bekommen haben, haben dann nicht mehr angerufen.
Habt ihr krasse Losses. Wie habt ihr das denn geregelt? Diese Person im Callcenter, ist das eine Person von dir oder ist das ein externer outgesourcer Agent?
Von uns. Also wir haben eine Person vorne am Empfang und eine hinten im Callcenter. Das Problem ist, die vorne am Empfang konnte der im Callcenter nicht helfen, weil die hatte natürlich mit 110 Patienten genug zu tun. Dann haben wir natürlich oben einen zweiten Empfang zu besetzen, weil wir oben ja nochmal diese Verteilung haben. Das hat dann Michelle gemacht, obwohl sie eigentlich Praxismanagerin ist, beziehungsweise Personalchefin. Aber weil wir gemerkt haben, es muss dort jemand sitzen. Jetzt haben wir relativ schnell, wir heiern jetzt nach, ne? Also wir haben jetzt eine schon eingestellt, unten fürs Callcenter und Empfang. Wir holen aber jetzt 4 neue Leute, weil du musst ja Frühschicht, Spätschicht besetzen. Also wir haben 2 Leute im Callcenter, nur wir müssen ja die frühen Spätschicht abdecken. Und Frühschicht, Spätschicht am Empfang auch, da sind schon 4. Und Frühschicht, Spätschicht oben am Empfang sind 6. Das heißt, sind schon mal 6 Empfangsmitglieder. Und jetzt werden wir auf 10 aufstocken. 2 vorne am Empfang, 2 hinten im Callcenter. Ja, einen haben wir schon geheiert. Übermorgen kommen wir, glaube ich, 5 oder 6 Vorstellungsgespräche.
Also diese, die du jetzt nachgeheiert hast, das ist außerplanmäßige Hires, kann man so sagen, ne? Das sind Deals, oder hattest du die eh schon irgendwann auf der Timeline?
Ich hatte die auf der Timeline. Ich will jetzt auch nicht fies sein. Michelle hatte da gesagt, es reicht. Und ich habe so gesagt, ich weiß nicht, ob es reicht. Und wir haben uns dann aber darauf geeinigt, dass wir es erstmal so probieren, weil wir natürlich auch extreme Kosten haben. Und wir gesagt haben, okay, so schlimm kann es ja nicht werden. Wir haben mal durchkalkuliert, wie viele Calls kann denn eine Person verarbeiten? Dann haben wir gesagt, boah, da müssen schon viele Calls reinkommen, damit eine zweite Person sich wirklich lohnt. Also wir hatten am ersten Tag 350 Anrufe, die inbound waren. Und 180 oder so, 190 haben wir verarbeitet mit einer Talktime von durchschnittlich 2,5 Minuten. Das heißt 190 mal 2,5, dann bist du bei 420, 440 Minuten reine Talking Time. Ne, das ist dann schon wirklich viel. Ne?
2, 3 schnelle Faktenfragen. Habt ihr die gleiche Telefonnummer wie in der alten Praxis oder habt ihr für die Klinik eine neue gemacht?
Weiterleitung, ja.
Okay. Hast du die ganze Woche jetzt in der neuen Klinik gearbeitet oder warst du auch nochmal aktiv in der alten Klinik?
Die alte ist zu, erstmal bis zum 1.7., weil wir das MVZ, das ist wieder eine andere Geschichte. Wir durften nicht einfach so eine MVZ und dann das Satellit offen machen, also vom an der Steinstraße, sondern wir mussten die alte Praxis zumachen und müssen die alte, neue Praxis jetzt als neues MVZ neu gründen, weil wir ein zulassungsbeschränktes Gebiet sind. Und deswegen durfte kein einfacher Satellit ohne eigene MVZ-Zulassung, sondern muss eine eigene MVZ-Zulassung, weil MVZs unbegrenzt gründen dürfen.
Okay, das heißt, sobald die Gründung jetzt hier final durch ist, dürft ihr da wieder ein Satellit machen?
Ist dann kein Satellit offiziell.
Im Sinne des Gesetzes ist es dann ein weiteres MVZ?
Ja. Müssen aber keine MVZ GmbH dafür gründen.
Okay, das brauchst du ja nicht zwangsläufig, ne? Okay, aber ich habe es verstanden. Also ihr habt ein weiteres MVZ, okay. Das ist ja irre. Okay, entzerrt auch ein bisschen die Komplexität, denn da hättest du ja auch sozusagen Empfang vorhalten müssen und so weiter. Das ist vielleicht sogar, auch wenn es eine bürokratische Hürde ist, ist das vielleicht für die Klinikeröffnung per se sogar ein bisschen besser.
Genau, ist eine Sache, die du vorher auch wieder planen wolltest, wo du sagtest, boah, komm, wir machen das auch noch auf und lassen da einen Arzt. Wäre uns noch schlimmer auf die Füße gefallen, wenn wir es gemacht hätten. Weil dann hätten wir nochmal eine Empfangskraft irgendwie abziehen müssen oder hätten dann sagen müssen, da ist keiner am Empfang, stell eine Glocke hin oder sowas. Wäre wirklich nicht gut gewesen. Also von daher, das ist wieder so eine von diesen Sachen, du kannst so viel planen, wie du willst. Je komplexer das Gesamtprojekt wird, das ist ja das Learning. Wir sind ja immer noch beim ersten Learning, aber ich finde, es ist fast das Wichtigste von allen. Deswegen ist es, glaube ich, nicht schlimm, wenn wir uns relativ lange da aufhalten. Ey, du kannst so viel planen, wie du möchtest. Je komplexer das Projekt wird, umso mehr Unwägbarkeiten kommen und umso mehr kommt es doch anders, als man denkt. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel der Berliner Flughafen nicht fertig wird, weil einfach so viele Dinge auf dem Weg auftreten und das Ding ist ja noch nicht mal im Betrieb. Ja, bei der kleinen Praxis in Herne, wo ich die einfach weitergeführt habe, no problem. Ne? Es war smooth, es ist einfach weitergegangen, aber dafür konntest du natürlich nicht so viele neue Sachen umsetzen. Wir haben uns jetzt natürlich extrem viel auf die Fahne geschrieben. In Plettenberg war es dann ein bisschen mehr. Ja, da war von vornherein klar, wir wollen ziemlich viel Change, also Digitalisieren der Strukturen, Expansion, mehr hiren, aber es war nicht auch komplett neu. Das war so das Zwischending. Und da sind schon so einige Sachen nicht so gelaufen, wie man es geplant hat. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, man hatte das noch im Griff. Jetzt ist es so, du musst mit einer so hohen Unsicherheit leben können. Und das ist aber nicht schlimm, weil es laufen immer noch genug Sachen sehr, sehr gut. Also ich meine, wir haben zwar 160 Anrufe nicht angenommen, aber wir haben 180 Anrufe angenommen. Und wir haben momentan 30, 35 Neupatienten pro Tag. Ich meine, das ist schon krass, ne? Und dadurch, dass wir das gute Controlling haben über AirCall, wissen wir zumindest, wo unser Bottleneck ist und können jetzt reagieren. Das heißt, du brauchst einfach gute Leute und gute Messinstrumente, um schnell zu sehen, wo dir die Komplexität auf die Füße fällt, sodass du super agil, sobald du Daten kriegst, du kriegst halt relativ schnell Daten, ne? Das ist ja das Geile. Sobald du aufhast, vorher kriegst du gar nichts an Daten, kriegst nur Rechnung. Nachher, wenn du aufmachst, kriegst du Daten und dann musst du super, super schnell sein, diese Daten zu sehen, zu interpretieren und dann massiv schnell zu handeln. Also ich habe die Daten gesehen in Aircall am Dienstag und Mittwoch. Ich habe 2 Tage dem Ganzen gegeben, habe gesagt, okay, vielleicht ist nur der erste Tag. Weißt du, am zweiten Tag rufen weniger an. Ja, haben weniger angerufen, haben anstatt 350, haben nur noch 290 angerufen. So am Donnerstag haben dann aber wieder 310 angerufen. Ich habe gesagt, okay, alles klar, funktioniert so nicht. Wir verlieren gerade 40% unserer Neupatienten. Wir heiern sofort nach und haben jetzt eine Arbeitsanweisung geschrieben, dass wenn vorne am Empfang weniger ist gegen den Abendstunden, dass dann eine zweite ins Callcenter mit unterstützt. Also du musst dann relativ agil einfach sein und dann adaptieren auf das, was passiert.
Oh Mann, Stefan, gehen wir mal einen Step weiter. In guten wie in schlechten Zeiten. Was hast du damit gemeint?
Ja, in guten wie in schlechten Zeiten bedeutet, dass du so planen solltest, dass du den Plan auch in schlechten Zeiten umsetzen kannst. Viele, viele Konstrukte werden ja in guten Zeiten geplant. Dann kommen schlechte Zeiten, Corona, Inflation und dann ist das auf Kante genäht und Konzepte, die nur in guten Zeiten funktionieren, fliegen dir in schlechten Zeiten um die Ohren. Ganz konkret ist es bei uns natürlich mit den Baukosten gewesen. Das heißt, unsere erste Kalkulation lag irgendwo roundabout, sagen wir mal 13 Millionen. Also ich habe am Anfang mal 12 gesagt, aber 12 war wirklich war schon ein bisschen naiv, weil dort ein paar Sachen einfach auch nicht mit drin waren, die wir später auf jeden Fall eh hätten machen müssen. Also man hätte das vielleicht sehen können. Aber nehmen wir mal 13 Millionen und dann ist eigentlich, und das sind auch ungefähr, wenn man in den Baukostenindex guckt, auch die Steigerungen, die durchschnittlich am Immobilienmarkt halt stattgefunden haben, ist das Ganze von 13 auf circa 18,5 Millionen hochgegangen. Also circa 40%. Und wenn man sich den Baukostenindex anguckt, der lag, glaube ich, 2020 bei 115 und liegt jetzt bei 163. Das ist eben genau das, was an Teuerung gekommen ist. Jetzt bekommst du von der Bank eine Finanzierungszusage im Jahr 2021. Und die beläuft sich natürlich auf diesen Betrag von 12, 13 Millionen. Und jetzt wird das Ganze teurer und jetzt würden viele sagen, ja gut, dann muss die Bank halt nachfinanzieren. Nee, muss die nicht. Die kann auch sagen, das machen wir nicht, weil es sind unsichere Zeiten. Beleihungswert des Gebäudes ist vielleicht gar nicht mal höher. Ja, es kostet zwar mehr, aber das Gebäude ist vielleicht in unseren Augen gar nicht mehr wert. Und dann kommt die Bank und sagt, so, jetzt müssen wir uns mal über das Thema Eigenkapital unterhalten und wie wir das Ganze dann weiterführen. Und ich hatte halt das große Glück, dass dieses Konzept erstens durch meine operativen Gesellschaften getragen wurde. Das heißt, dass ein EBITDA dagegen stand, was sozusagen der Bank vermittelt hat, dass auch in schlechten Zeiten das Ganze tragfähig ist. Das heißt, meine Bonitätsklasse ist dadurch hoch geblieben, obwohl die Zeiten sich verschlechtert haben. Und das Zweite ist, dass da durch das hohe EBITDA und die geringen privaten Ausgaben natürlich dann ein Eigenkapital auch nach und nach auf die Seite kam. Und dementsprechend haben wir dann mit der Bank einen guten Mittelweg gefunden, wo wir ein bisschen was nachfinanziert haben, aber auch trotzdem EK mit reingeflossen ist, was von Anfang an eigentlich gar nicht eingeplant war. Und wenn ich auf der einen oder anderen Seite schlechter aufgestellt gewesen wäre, zum Beispiel weniger EK, mehr private Ausgaben, schlechteres Konzept, schlechteres operatives Business, wäre dieses Projekt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich gescheitert.
Wie viel EK musstest du nachlegen?
Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr 2,25 bis 2,5 Millionen eingelegt. Also wirklich reines EK, ne? Also nicht jetzt irgendwo nochmal irgendwo EK finanziert, sondern wirklich das Eigenkapital aus dem privaten Vermögen, ne? Und das ist natürlich schon ein richtig krasser Schluck aus der Pulle. Wobei man natürlich einfach sagen muss, das sind alles Dinge, die ich später auch nicht wegtilgen muss, ne? Und jetzt mit 5% oder 4,5 nachzufinanzieren, ist auch nicht so attraktiv. Das heißt, da muss man sich überlegen, ob das EK dann wirklich zur Risikoreduktion auch wirklich auch sinnvoll ist.
Und du musst ja flüssig sein, ne? Du warst ja zum Richtfest, ich erinnere mich, da bist du sogar 40 geworden, das war Ende 22, ja? Da muss man auch erstmal das EK zusammen haben, was so viel ist wie 2 andere Praxen mal neu hinzustellen und komplett zu bezahlen. Aber ganz konkret, wie viel EK musstest du denn nachfinanzieren durch die Baustoffkostenerhöhung von 12 auf 18? Wie viel musstest du da nachlegen in diesem Prozessschritt?
Ja, ungefähr 2,5 Millionen.
Ach, okay, das heißt, an der Stelle hast du vorher sozusagen 0 EK und da das nochmal reingelegt. Krass.
Ja. Es waren 250.000 oder so, war Eigenkapital.
Also das heißt, dein EK musstest du verzehnfachen. Also dein Ursprungs-EK, wenn 250 war, 1000, zu deinem finalen EK war eine Verzehnfachung. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. So, und wärst du nicht so sparsam über die ganzen Jahre gewesen, hättet ihr nicht auf Urlaub verzichtet oder tausend andere Sachen, was hättest du denn da gemacht? Du hättest ja nur Gesellschaft damit reinnehmen können, ne?
Dann, ich glaube, dass das auch ein paar Mal passiert ist in den letzten Jahren, wo, bei Konstrukten, wo man plötzlich sieht, dass da ein Investor drin ist und man sich fragt, warum, keine Ahnung, jemand, der Mitte 30, Ende 30, Mitte 40 ist. Ich möchte da keine Namen nennen, aber ich habe einige Konstrukte gesehen, wo auf plötzlich dann Kolosseum steht oder irgendwas anderes. Und ich habe mir dann überlegt, warum macht jemand sowas, wo auch gebaut wurde? Und ich vermute, dass so, genau solche Mechanismen dann dahinter stehen. Und dann ist man natürlich in einer schlechten Position und muss 51%, 60% von seinem Unternehmen abgeben zu einem Multiple, wo man sagen würde, boah, das wäre in guten Zeiten wahrscheinlich deutlich besser gegangen, ne? Und wahrscheinlich später, wenn man glaubt ja an sein eigenes Konstrukt und möchte natürlich dann verkaufen, wenn überhaupt, wenn man verkaufen will. Aber wenn man verkaufen will, dann, wenn das Unternehmen floriert und an einem Top ist und nicht gerade in den Babyschuhen, wo eigentlich noch gar nichts da ist, ne? Wo dann vielleicht irgendwie ein projiziertes EBITDA angenommen wird von in 3, 4, 5 Jahren und dann ist man dann wahrscheinlich dann auch noch in der Bringschuld und muss dann irgendwie irgendwas nachweisen, dass man irgendwie dann später dann vielleicht noch was unterschreibt, dass dann dieses Vorkaufsrecht irgendwie an den Investor, der jetzt reinkommt, geht. Also ich glaube, das ist das Schlimmste, was dir als Unternehmer passieren kann, nicht mehr Herr im eigenen Haus zu sein, bevor es überhaupt losgeht, ne?
Ja, zu so am frühen Zeitpunkt ist es immer ein schwieriges Thema. Es ist was anderes, wenn man es von vornherein meines Erachtens plant. Das heißt, wenn man pro rata jemanden reinnimmt, wenn man sagt, okay, meine Arbeit und mein Engagement ist dann vielleicht 2 wert und dein Geld und du brauchst dich nicht zu engagieren, ansonsten ist 1 wert und dann geht man unter anderen Bedingungen rein. Wenn du dann erstmal ein Stressed Asset hast, ne, wenn du erstmal gestresst bist, also das ist also unter finanziellen Druck steht, das heißt ja Distressed Assets, dann bist du in einer Situation, wo du diese Position nicht mehr besitzt, wo du dann mit deinem Engagement und deinem Geld einen Wert von 1 bekommst und der das dringend benötigte Geld dann reingibt, der kann dir das quasi diktieren, kann sagen 3, 4, 5, das heißt mein Geld ist jetzt Faktor 5 hier mit drinne und dein Geld und dein Engagement und deine Arbeit ist mit 1 drinne. Also insofern, ich glaube, da gibt es immer die Betrachtung, an welchen Zeitpunkt man zu dieser Entscheidung kommt. Und man möchte niemals zu einem Zeitpunkt in eine solche Entscheidung reinkommen, wo man selber unter Druck steht. Die möchtest du immer nur druckfrei machen und dann kann es ja auch eine gute Entscheidung sein, ne?
Also ich glaube, also bevor wir zu These 4 kommen, ist noch ganz wichtig, du musst auch einfach mal schauen, wie groß ist das, was du tust, gegenüber dem, was du mit deiner eigenen Arbeitsleistung noch rausreißen kannst, wenn du sagst, ich mache jetzt mal Double Hours, ne? Wenn du eine 5-6 Behandlerpraxis hast oder 5-6 Zimmerpraxis, da kannst du immer noch sagen, hey, es läuft nicht so, ich mache jetzt einfach mal 60 Stunden am Stuhl und krieg dann so, sag ich mal, ein erhöhtes EBITDA, wenn ich sonst 2, 3 angestellte Zahnärzte mit reinnehmen würde. Das heißt, da hast du einen ganz anderen, ja, Risikohebel nochmal mit deiner eigenen Zeit, um eventuelle Baukostenverteuerungen oder Dinge, die vielleicht dann im Makro passieren, die Voraussetzungen schlechter machen, was weiß ich, Rezession oder so, Patienten nehmen jetzt nicht mehr so viele Privatleistungen wahr, um das irgendwie durch Fleiß einfach zu kompensieren. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, bei der Größe eines Konstruktes, wo das einfach nicht mehr viel Impact macht, ne? Also wenn bei unserer Größe, ob ich jetzt nochmal 10, 20 Stunden mehr arbeite, das macht dann ein bisschen was aus, aber das rettet dann nicht das Gesamtkonstrukt.
Nee, nicht in diesem Umfang. Nicht in diesem Umfang, ne? Das ist nicht mehr schaffbar. Das ist ja auch, ich weiche jetzt ab, aber das ist ja auch immer das Toxische. Wir sehen gerade, dass die Spielsüchtigen in Deutschland wie auch in den USA explodieren. Und wenn man sieht, man fängt irgendwo an und ich sag ein einfaches Beispiel, wenn man $2,000 verdient und hat $1,000 Schulden auf der Uhr, kriegst du hin, ne? Aber irgendwann verdienst du immer noch $2,000, hast aber 20.000 oder $40,000 Schulden auf der Uhr und bezahlst darauf in den USA gleich 20% Zinsen. Das heißt, du kriegst es nie wieder hin, egal wie doll du arbeitest, es wird immer noch mehr und du kannst gerade mal die Schulden oder die Zinsen abzahlen und nicht die Schulden. Und das ist ja auch das, was mit diesen ganzen Kreditkartenschulden entsteht. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Situation eine, ja, so eine hilflose Ohnmacht ist, ja, wo du eigentlich nicht mehr weißt, was du machen sollst, ne?
Und deswegen habt einen Puffer. Also rechnet es nicht so, dass alles gut laufen muss, dass es klappt, sondern dass genug Dinge nicht gut laufen können, dass es dann trotzdem noch klappt. Also, dass wenn es gut ist, dass ihr Big Time gewinnt und dass, wenn es schlecht ist, dass ihr zumindest overwater seid. Das ist so ein bisschen die Essenz dieses Punktes, ne? Weil wenn ich das nicht getan hätte, wäre es mir jetzt wirklich um die Ohren geflogen und einigen Leuten ist es wahrscheinlich in dieser Rezession vielleicht sogar um die Ohren geflogen. Ich kenne zum Glück keinen persönlich, aber ich kann es mir halt sehr gut vorstellen im jetzigen Makroumfeld.
Ja, wir haben ja immer noch eine sehr gesicherte Branche. Wir haben kaum Insolvenzen. Auch die Insolvenzen im letzten Jahr waren, glaube ich, bei 20 oder 25 im Zahnarztbereich. Das ist brutal gering. Es ist ehrlich gesagt zu gering, ne? Die schumpeterische Neuschöpfung, sie braucht ja immer mehr Insolvenzen. Wir sprachen da in einer Folge drüber. Aber die Branche schützt natürlich, weil sie ertragsstark ist. Aber man muss sich auch selber und sein Nervenkostüm selber schützen. Man möchte nicht 4, 5 Jahre, ich habe diese Fälle selber erlebt bei Kunden, wahnsinnig gute Zahnmediziner, die wahnsinnig viel weggetilgt haben am Anfang und es hätte nichts schief gehen dürfen und es geht mal was schief, ja. Du wirst ja auch davon berichten können und wir beide haben ja zwischendurch 1000 Mal geredet und natürlich ist bei euch auch was schief gegangen. Es geht immer irgendwo was schief und wenn was schief ist, dann brauchst du halt diesen Puffer, dass du nicht irgendwie in die Ohnmacht fällst. Aber Stefan, weiter im Thema These 4. Lerne deine Zeit gegen Geld zu hebeln. Was meinst du damit?
Also das ist vor allem eine These, die für die Leute gilt, die wirklich Unternehmer werden möchten. Ich rede jetzt nicht von demjenigen, der eine Einbehandlerpraxis übernimmt oder gründet und sagt, okay, ich nehme vielleicht nochmal einen angestellten Zahnarzt dazu und das war's dann. Also der vielleicht nur maximal 10 Mitarbeiter haben will, sondern ich rede jetzt von den Leuten, die sagen, ich möchte ein Konzept aufbauen, das größer ist. Und eigentlich ist das selbsterklärend, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass viele Leute nicht danach leben. Denn wenn du Unternehmer bist, dann baust du Systeme. Das heißt, du musst es schaffen, anderen Leuten einen Rahmen zu bieten, in dem sie selber Wertschöpfung erbringen können. Und da gehörst du vielleicht dazu, aber du darfst das System dann nicht mehr auf dich optimieren und denken, dass du der Einzige bist, der in diesem System wirklich Priorität hat, sondern du musst schauen, dass deine angestellten Zahnärzte, dass deine Prophylaxedamen und dass eigentlich alle Systeme und Unternehmen darauf ausgerichtet sind, eine positive Wertschöpfung zu erbringen. Und damit hebelst du natürlich Zeit, die du vielleicht sonst selber erbracht hättest, mit Geld. Weil, warum mit Geld? Du investierst ja in diese Systeme. Du investierst in Software, du investierst in Weiterbildung, du investierst in Mitarbeiter, die dann irgendwann so gut sind, dass dieses Geld, was du investiert hast, ist nichts anderes als ein Investment. Du investierst vielleicht nicht in Aktien oder in eine Immobilie oder in Krypto, sondern du investierst in die Systeme deines eigenen Unternehmens. Und wenn du ein guter Unternehmer bist, dann glaubst du eigentlich intrinsisch daran, dass das Erste, was du mit deinem Geld machst, ist, in dein eigenes Unternehmen zu investieren. Weil wenn du Aktien kaufst, bedeutet das ja nichts anderes, als dass du einem CEO eines anderen Unternehmens mehr vertraust als dir selber. Ich glaube, dass dieses Learning für viele ein riesengroßer Augenöffner sein kann, weil du plötzlich merkst, boah krass, ich habe hier ein System geschaffen, das vielleicht, es ist nicht ganz so leicht skalierbar, wie vielleicht, weiß ich nicht, wenn du im IT-Bereich irgendwie ein Produkt entwickelst und du musst es halt nur noch ausliefern und du hast eine Software und kannst dann sagen, okay, wir machen Rollout. Aber im Großen und Ganzen, wenn du größer werden willst, musst du schaffen, eine positive Wertschöpfungskette in allen Bereichen des Unternehmens, in den Profit-Centern zu etablieren. Nur dann kannst du richtig groß werden, weil ansonsten ist das alles Charity. Ansonsten bleib lieber klein und effizient und richte das Unternehmen auf dich selber aus. Kannst du auch richtig viel Geld verdienen. Manchmal sogar eben mehr als größere Konstrukte, weil die da eben nicht die Systeme haben. Ich kenne ein paar Konstrukte, 40, 50 Mitarbeiter und dann kenne ich eine richtig geile Spezialistenpraxis, die hat ein höheres EBITDA als derjenige, der sich ein Riesenrad rangebunden hat, aber es nicht geschafft hat, Systeme zu schaffen.
Kenne ich etliche. Absolut. Etliche. Ne? Also das ist wirklich, ich muss sagen, das ist eine der größten Entscheidungspunkte im Leben eines selbstständigen Zahnarztes, Zahnarztes, Zahnmedizinerin. Das heißt, du bist an einem Punkt und musst dich entscheiden, skalierst du, machst du auf Größe oder spezialisierst du dich, optimierst es auf dich selber, an welcher Ecke du mehr Gewinne machst mit 40 Leuten oder in einem kleinen Kreis mit 8, 9, 10. Das kriegst du sogar gleichermaßen hin. Ich kenne etliche, wo, also die Rendite ist eh höher, brauchen wir nicht reden, haben wir schon mal eine Folge drüber gemacht. Aber auch das Absolute kann durchaus höher sein. Im Gegenteil, es gibt sogar Praxen mit 40, 50 Leuten, wo ich sage, okay, da darf nicht viel passieren, bis das Ding kippt. Ne? Du hast auf einmal ein paar hunderttausend Personalkosten jeden Monat, die du vor dir herschiebst. Da darf auch nicht viel passieren, da darf man sich keine Illusionen machen.
Das Problem ist ja, dass 40-50 für das, was man dann machen will, eigentlich viel zu klein ist. Also das 40-50 ist so ein Tal der Tränen eigentlich. Also ich glaube so bis 20, diese klassische 3-4 Behandlerpraxis, ein Guru-Chef oder ein Spezialist und 2-3 angestellte Zahnärzte kriegst du super gehandelt. Habe ich jahrelang gemacht, ist übersichtlich, kannst du mega effizient aufbauen, geht mega. Wenn es dann mehr wird, dann wird's halt schwierig und dann musst du eigentlich sagen, ich möchte auch über diese 30, 40, 50 Leute raus, damit die Systeme, die ich mühevoll aufgebaut habe, die auch niedrigere Rendite haben als deine eigene, die du damals mal hattest, als du der Einzige warst, damit die auch wirklich greifen und damit die Sinn machen, weil du hast plötzlich Overhead im Management, du hast Overhead bei den Räumlichkeiten, du hast höhere Raumkosten, weil einfach die angestellten Zahnärzte nicht so viel Umsatz pro Stuhl, pro Zeiteinheit erbringen wie du als Spezialist und dementsprechend steigen die Grundkosten, also prozentual zahlst du dann nicht mehr 3-4% Raumkosten, sondern 6-7-8 und dann muss das eine gewisse Größe, dann muss es eine gute Auslastung haben und dann ist meine Meinung, dass es dann erst wieder ab 70-80 Leuten wirklich groß Sinn macht, das wirklich zu machen.
Ich glaube, darüber müssen wir nochmal diskutieren, da habe ich nochmal ein paar andere Ideen, aber das kommt auf die jeweilige, auch auf die Führungsperson natürlich ein bisschen an, aber nach der reinen Gewerktheorie würde ich sagen, also was ich immer besonders einfach finde, Praxen bis 15, 16 herausragend, 20 bis 30, 35 ist super schwierig in Praxen und danach wird es meines Erachtens auch wieder sehr viel einfacher. Gerade diese Mittelgrößen, du bist da in einer Größe, wo du schon so ein Klumpen an Personalkosten hast, ne, an fixen Kosten, die jeden Monat kommen, da darf nicht viel passieren und es ist schon viel, wenn dann mein komplettes Team kündigt. Ne? Also ein Behandler, 2 ZFAs noch vielleicht einen aus der Prophylaxe. Das schlägt dann wirklich ein ins Gebäck, ne? An der Stelle. Ne?
Ja, ja. Auf jeden Fall. Deswegen meine ich ja, dass du dann eine etwas größere Größe brauchst, damit das dann nicht mehr so ins Gebäck einschlägt.
Richtig. Also dann nachher, also ab, ich würde sagen, ab 35, also 40, ich glaube, da macht es dann 50, glaube ich, hast du das auch nicht. Aber
ja, so ab 50, ne? Diese 30 bis 50, das ist so ein No-Man's-Land halt, ne?
Dann ist auch nochmal ein Unterschied aus meiner Erfahrung, ob das an einem Standort oder an mehreren ist.
Ich rede immer über einen Standort, einen.
Genau, guter Punkt. An mehreren Standorten ist das umfassender, also wirklich potenziell komplexer, das zu managen, als an einem Standort. Also wirklich, das ist das Dreifache für einen weiteren Standort, das zu managen. Das ist sau schwierig.
Das stimmt, das stimmt. Dann brauchst du richtig gute Führungskräfte an diesem delegierten Standort. Ansonsten geht deine gesamte Zeit, du wirst dann schnell in die Überforderung kommen. Also ich weiß das selber, weil in Plettenberg läuft es jetzt, weil wir gute Leute haben. Und ich hatte auch von Anfang an da ein paar gute Leute. Aber erst seitdem die Führungsstrukturen da stehen, ist dieser Standort wirklich gut. Betriebswirtschaftlich auch gut. Ne? Das muss man einfach sagen.
Ja, ja, ich weiß, wir beide haben ja Ewigkeiten über Jahre immer mal wieder drüber gesprochen. Und ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass du da mit stumpfen Instrumenten rangegangen bist. Du hast ja wirklich mit gutem Know-how, hast du ja auch eigentlich lehrbuchartig alles richtig gemacht und hast trotzdem jahrelang gekämpft. Muss man ja mal so ganz ehrlich auch mal sagen. Das ist ja nicht immer einfach, ne?
Mhm. 2 Jahre hat das gedauert. Alex hat eine super These gemacht. Eigentlich ist die These ein bisschen anders. An der Spitze ist es einsam. Okay, jetzt muss ich ein bisschen erklären. Also im Endeffekt geht es darum, wenn du dich radikal veränderst, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass gewisse Leute aus deinem Lebensbus oder aus deinem Praxisbus oder wie du das auch immer definieren möchtest, aussteigen. Weil dich selber kannst du bewusst verändern. Andere kannst du nicht forciert verändern. Die können nicht plötzlich denken, boah, geil, das, was vorher gut war, ist jetzt schlecht und das, was neu jetzt gut sein soll, ist mein neuer heiliger Gral. Sondern es kann gut sein, dass diese Leute das genau deswegen bei dir waren, weil das alte Konzept genau das Richtige für sie war. Du kannst als charismatische Führungspersönlichkeit, du kannst inspirieren, du kannst auch beeinflussen, du kannst natürlich mit Kommunikation viel bewegen. Aber es ist super vermessen zu sagen, dass du jeden mitnehmen kannst, weil es gibt auch gewisse Parameter, die sind halt unveränderlich, familiäre Parameter, grundsätzliche Parameter, ne? Wenn jemand eher introvertiert ist und du fängst jetzt an, mega Social Media zu machen und du machst es zur Pflicht, wird das schwierig mit demjenigen. Wenn du plötzlich Schichtsystem einführst und jemand hat halt sein Kind, was er jeden Morgen irgendwie zur Schule bringen muss und du sagst, Schichtsystem ist Pflicht, da wird es schwierig. Ne? Das heißt, wenn du ein Konzept relativ radikal durchziehst und ich kann euch aus unternehmerischer Sicht nur empfehlen, euer Konzept nicht zu verwaschen zu machen, lieber in Kauf zu nehmen, sich vielleicht von dem einen oder anderen, auch im Guten. Es geht jetzt gar nicht darum, die Leute rauszuschmeißen. Aber wenn es ein neues Konzept gibt und ihr brennt dafür und es ist euer Herzensthema, dann rechnet aber damit, dass gewisse Leute euch einfach auch verlassen werden, auch wenn die schon lange da sind. Ich habe das selber erlebt. Ich habe sehr gute Leute verloren, um die es mir wirklich leid tut, aber die wirklich nicht glücklich geworden wären. Und dann ist es das Beste, wenn man sagt, hey, wir sind einen geilen Weg gemeinsam gegangen. Ich supporte dich in Zukunft, wo du willst. Ich hoffe, du wirst glücklich. Oder vielleicht geht's irgendwann später nochmal. Aber so ein Drittel der Leute, die steigen dann vielleicht auch aus deinem Bus aus. Und das muss dir klar sein, wenn du diesen Weg anfängst zu gehen.
Super Learning. Ich glaube, das ist ein absolut super Learning. Man kann die Situation auch nochmal insofern weiterentwickeln, dass du hast dein Konzept geändert, vergrößert und wenn man so will, nochmal geändert. Ne? Das ist ja nicht das erste Mal, dass du umbaust. Das hast du ja sozusagen Disclaimer schon gesagt. Aber du bist immer noch dieselbe Person, aber du hast dich auch geändert. Schau dir mal den Punkt an, eine Praxis wird übergeben vom alten Inhaber, Inhaberin an einen jungen Inhaber, Inhaberin. Man sagt ja Pi mal Daumen, 25% der Patienten verliere ich, aber ich verliere auch mindestens das Personal, wenn nicht sogar mehr. Warum sollte es, ne? Also mal von außen und sachlich betrachtet, ne? Wir gucken mal, wir wohnen auf dem Planeten Mars und gucken auf die Erde. Wenn du etwas änderst, warum solltest du nicht genauso viel Patienten beziehungsweise auch Mitarbeiter theoretisch verlieren, wenn du einen großen Pivot machst, als wenn sozusagen der Altinhaber an den Neuinhaber übergibt und der auch was anders macht. Das ist ja sozusagen der gleiche Sachverhalt. Ja, ich sag mal so, nur dass einmal diese Person dieselbe bleibt und beim anderen Mal ist es eine andere Person. Natürlich, diese Änderung geht nicht jeder mit und du hast nun mal jetzt die Erfahrung gemacht, dass das so ist und ich glaube, das kann man als Learning super weitergeben, dass es womöglich überall so ist. SAP entlässt auch 10.000 nicht Leute per se, sondern auch im spezifischen Programmierer und stellen 8.000 Programmierer neu ein. Die einen sind nicht doof und die anderen sind nicht klug. Ne? Dann passt es da nicht mehr und dann ist es dann für das, was sie machen müssen, sind die dann nicht mehr geeignet oder wollen das vielleicht auch gar nicht mehr mitgehen, weil sie das so nicht sehen. Also ich glaube, das ist in der Natur der Dinge, dass dem so ist. Und ich glaube aber auch, man will es nicht wahrhaben, weil man ja die Entwicklung aus sich heraus beobachtet. Du guckst ja aus deinen Augen raus. Du siehst ja, es ist ja eigentlich alles klar und ich bin derselbe. Das passiert auch nur, wenn eine Person sich ändert. Also ne, einmal ist es Berthold und dann ist es die Anna, aber ich bin auch immer noch der Stefan. Aber dass es nicht darum geht, sondern dass sich die Situation verändert und die Leute gehen mit dieser veränderten Situation nicht mit. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz hartes Learning, weil man es selber für sich nicht begreifen möchte.
Aber ich glaube, das ist so als Unternehmer ein Learning, das man sehr bewusst machen kann und das auch bleibt. Also ich glaube, wenn man das ein, zweimal mitbekommen hat, ist das einer der größten Verbesserungen, die man als Unternehmer machen kann. Diese Achtsamkeit zu haben, dass wenn ich jetzt das hier verändere, muss mir bewusst sein und vielleicht sogar, wenn du richtig gut bist in der Menschenkenntnis, dass wahrscheinlich die Anna, die Mandy und die Jacqueline, dass die das nicht gut finden werden. Und jetzt müssen wir gucken, kriegen wir die mit? Dass man denen vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aber dann auch nicht um jeden Preis, ne? Weil es gibt gewisse, du veränderst ja nicht nur die Konzeptparameter, du veränderst die örtlichen Parameter. Das heißt, alleine schon die Anfahrt irgendwo, selbst wenn es nur 4 Kilometer sind, es kann sein, dass derjenige kein Auto hat und mit Öffentlichen kommt und sagt, das ist jetzt nicht mehr erreichbar für mich. Das kann schon sein. Du bringst viele neue Leute rein, ne? Also wir haben jetzt halb, ja? Halb neue, halb alte Hasen. Und allein die Chemie, also das kannst du gar nicht voraussehen, ja, wie jetzt die Neue mit der Alten und dann hast du plötzlich, entweder die Neue sagt, boah, nee, komme ich nicht klar, ich gehe direkt wieder, oder die schon länger da ist, sagt, boah, mit der Dingens komme ich gar nicht klar, aber du hast dich jetzt gerade als Führungskraft eingestellt und musst dann vielleicht auch als Unternehmer zu deiner Führungskraft stehen. Also das sind so viele Parameter, die sich verändern, sodass du zwar die Self-Awareness haben kannst, zu sagen, okay, ich bin mir dessen bewusst, dass hier viel knallen kann und dass ich möglichst viel kommuniziere, möglichst als Unternehmer meinen Leuten zur Verfügung stehe, als Coach, als Mentor, vor allem meinen Führungskräften. Aber am Ende des Tages ist es wirklich so komplex, dass du es nicht hundertprozentig vorhersehen kannst.
Stefan, zum Abschluss, ein Quick-Win und ein Quick-Fail. Also was ist dein größter Fail und was ist dein größter Win? Und fang mal mit dem Fail an, damit wir was Positives beenden.
Also ich würde sagen, mit der größte Fail war, dass ich echt unterschätzt habe, wie viel das Thema Personal an Ressourcen bindet. Eigentlich ist das der Fail im Win. Wir haben 1000 Bewerbungen bekommen für die Klinik. Also es ist unmöglich, das abzuarbeiten. Und eigentlich ist es ein riesengroßer Fail, weil wenn ich jetzt 2 oder 3 Leute in der Personalabteilung hätte, könnten wir 3-mal so viele Gespräche führen, könnten wahrscheinlich 3-mal so gut, so viele und gute Leute einstellen, weil Patienten sind nicht der Engpass, sondern die guten Leute möglichst schnell zu kriegen, zu onboarden oder erstmal ins Gespräch zu holen, zu onboarden und dann zu hiren oder zu hiren und dann zu onboarden. Das ist so aufwendig, das ist so krass. Also wir haben jetzt eine zweite Personalkraft, auch die mit Erfahrung kommt, geholt, die kommt aber erst zum 1.7. Und ich habe jetzt noch 1,5 Monate, wo Michelle eigentlich komplett in der Überlastung ist und diese ganzen Sachen abarbeiten muss. Und das hätte man, ich habe halt gedacht, so viele Bewerbungen kommen nicht, aber dann hat es angefangen und dann hätte man wahrscheinlich schon ein halbes Jahr eher reagieren können und jemanden onboarden können. Aber ich habe die Kosten einfach gescheut einer zweiten Personalkraft und das bereue ich jetzt gerade.
Okay, dein Win?
Mein Win ist, dass das Konzept Zahnmedizin neu erleben offensichtlich einschlägt wie eine Bombe. Wir haben Leute da in der ersten Woche, die sagen, ich bin so gewowt, so geflasht, das ganze Ambiente bei euch, das ist wie in einem Wellness-Hotel. Und genau das habe ich damals als Vision 2020 für diese Klinik gesehen. Und es war damals noch so eine wabernde Vision. Dann haben wir angefangen, Farben zusammenzustellen, ein Konzept zusammenzustellen, irgendwann in Evernote, in Trello, Konzepte für die VIP-Prophylaxe, Konzepte für das Warten, Konzepte fürs Übernachten. Jetzt kommt morgen die erste Patientin zum Übernachten. Morgen schon, ne? Ich, so crazy. Und mein Quick Win ist es, also mein Big Win ist es, einen Markt gesehen zu haben, der überhaupt nicht bespielt wird momentan. Und dass wir jetzt die Ersten sind, die das konsequent machen, auch wenn das Invest da rein extrem groß war. Aber ich habe ein großes Faith oder große Überzeugung, dass das unser USP werden wird, dieses Wohlfühlambiente mit Wellness-Charakter und dass es sich nicht anfühlt wie bei Zahnarzt. Und die erste Woche hatten wir schon mal den ersten Bestätigungspush gegeben.
Stefan, das legen wir doch mal in einer der nächsten Shows mal tiefer, vielleicht mit 4, 6 Wochen Abstand. Wir haben ja noch 1, 2 Themen auf der Warteliste, die wir diesen Sommer machen wollen, aber das möchte ich unbedingt wissen, wie das ein Konzept ist. Und da möchte ich das gerne mit dir diskutieren. Heute diese Show, die gehörte vollends dir und deinem Team und deiner tollen Eröffnung. Ich habe es ja schon persönlich gesagt, ich habe festgestellt, dass ich noch nie eine Eröffnungsfeier erlebt habe, auf der ich eingeladen war, wo sich so gekümmert worden ist um die Gäste, wo das Catering derartig gut war, umfangreich. Also hätte ich nicht aufgepasst, hätte man nicht mal wegrollen müssen. Jeder Mitarbeiter war ansprechbar, jeder Mitarbeiter hatte ein nettes Wort für einen und war gut informiert. Es waren Klinikführten, es waren tolle Reden. Es waren tolle Dinge, die vorbereitet worden sind und als Gast hat man sich da sehr wohl gefühlt und hat festgestellt, dass das ein tolles Konzept ist und ich bin sehr dankbar, eingeladen zu sein und dass ich das miterleben durfte. Es war für mich auch eine ganz tolle Erfahrung. Da danke ich dir für und auch, dass du heute das nochmal so offen mit den Zahlen und so weiter geteilt hast und auch über die, ich sag mal so, wer immer über seine Höhenflüge sprechen kann. Das ist immer schön, aber wer auch über die Tiefschläge spricht, der ist wirklich groß und vielen Dank dafür, Stefan, für diese tolle und besondere Dental Late Night Show am Pfingstmontag.
Ja, hat mir auch mega Spaß gemacht, Christian, auch alle Gäste, die da waren. Es war ein mega, mega Tag und eine würdige Eröffnung und du wirst uns ja sicherlich nochmal besuchen kommen, wenn es mal ein bisschen eingegroovt ist. Das Gebäude ist ja noch nicht 100%ig fertig, dann musst du auf jeden Fall nochmal eine Tour mit mir machen und dann nehmen wir auch auf jeden Fall nochmal in der Klinik ein schönes Dental Late Night Schürchen auf. Und mir hat es mega Freude gemacht, meine Insights zu teilen. Vor allem, was wir daraus gelernt haben, weil es geht nicht nur darum, immer über die tollen Sachen zu reden, die man so selber macht und so, sondern ich freue mich auch immer, wenn mir andere Leute erzählen, was sie so machen. Ne? Wenn so ein Günther Dom oder ein Andreas Doro mir erzählen, die nochmal weiter sind als ich, was sie gemacht haben, damit ich daraus lernen kann, dann hoffe ich, dass vielleicht einige mir zuhören und oder dir zuhören und daraus lernen können, um einfach weniger Fehler zu machen, eine bessere Zahnheilkunde zu machen und am Ende erfolgreicher zu sein, ja, Teil unseres Netzwerks zu werden. Denn ich glaube, wenn man sich gegenseitig supportet, der Markt ist groß genug und es macht einfach Spaß, mit Leuten gemeinsam irgendwie nach vorne zu gehen, die ja gleiches Mindset haben und einfach wachsen möchten.
Ja, ich glaube, man kann sich so viel gute, kostenfreie Informationen einholen. Man muss nur begreifen, dass es ehrlich gemeinte Dinge sind und dann ist man wirklich auch schon gewaltige Schritte weiter. Meines Erachtens. Danke, Stefan. Danke, liebe Zuhörer und Zuhörer. Danke an die Technik, an Alex und alle anderen. Und wir wünschen euch eine kurze schöne Woche und einen tollen Sommer. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. Wenn sie Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie doch eine kleine Bemerkung und 5 Sterne bei Spotify und iTunes. Und wenn Sie Fragen dazu haben, an henrizi@opti-hc.de. Ich beantworte sie alle. Und gleichzeitig in den Shownotes haben wir noch ein paar interessante Infos verlinkt. Vielen Dank und bis zur nächsten Episode.
Bis dann. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.